Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Evolution. Heute mit zugeschaltet ist Frau Grit Hellings. Grit, du bist mit in der Leitung.
Ja.
Hallo Grit, schön dich zu hören.
Grüß dich.
Ich darf zwei Worte kurz über dich sagen. Du bist Dozentin am Institut für Waldorfpädagogik in Witten-Arnon. Du bist auch, und darüber werden wir noch sprechen, eine der Initiatorinnen der Circles of Wisdom. Und wir haben dich eingeladen, weil wir mit dir gerne heute über Sacred Activism sprechen wollen. Das klingt ja mal schon sehr heilig, Sacred Activism. Ich würde gerne unser Gespräch damit anfangen, dich zu fragen, Sacred Activism, was soll man sich darunter eigentlich vorstellen? Offensichtlich hat das was mit Sacred und mit Aktivismus zu tun, aber ist ja doch eine sehr eigentümliche Wortform. Was ist das? Warum ist das spannend? Und warum denkst du, ist es wichtig, gut darüber zu reden?
Ja, Sacred Activism, wenn man es übersetzen möchte, wäre es ja heiliger Aktivismus und da merkt man schon, das haut nicht hin. Das möchte man gar nicht so benennen, weil das hat gleich einen Geschmack, der nicht so mündet. Und zugleich ist aber, finde ich, in dem Begriff, in dem Zusammenbringen der beiden Begriffe sehr vieles enthalten. Zum einen dieses Sacred, was für mich einfach hinweist auf Spiritualität, aber auch ganz grundlegend auf das, was Menschen heilig und wichtig ist. Und ich finde, an der Stelle wird es eigentlich sehr weit, weil es nicht gebunden ist an einer bestimmten Vorstellung. Ob jemand jetzt sozusagen an Gott glaubt oder nicht, ist völlig unwesentlich an der Stelle, sondern was ist jemandem heilig und ob das dann Natur ist, Liebe, zwischenmenschliche Beziehungen oder vielleicht auch noch ganz anderes, ist damit erstmal offen gelassen, aber es weist auf was hin, was einfach wichtig ist, kostbar ist. Und die andere Seite der Aktivismus, der auf Aktivität, auf Handeln, auf Tun hinweist. Und Aktivismus hat ja den Beigeschmack, dass es manchmal auch nicht so ganz wohl überlegt ist oder zum Selbstzweck wird. Und gerade diese beiden zu verbinden, ist für mich spannend, weil es so zeigt, es geht um Wesentliches, es geht um Wichtiges, aber es geht auch darum, zu handeln aus diesem inneren Raum heraus, also aus diesem spirituellen Raum, wenn man so sagen will. Deswegen ist mir der Begriff eigentlich ganz lieb.
Wie du wahrscheinlich weißt, ist ja uns der Begriff auch ein sehr naher Begriff. Wir haben den auch in den letzten Ausgaben unseres Magazins Evolve durchaus verwendet. Wir hatten ja nicht in der letzten Ausgabe, sondern in der vorletzten Ausgabe einen Schwerpunkt über das Herz des neuen Aktivismus geschrieben. Da ging es, man könnte es auch so bezeichnen, um einen Sacred Activism. Und was wir in dieser Nummer versucht haben zu beschreiben, und teilweise ist es auch in unserer letzten, also nicht nur teilweise, zum großen Teil ist es auch in unserer letzten Ausgabe, die ja unter dem Titel Liebe in Zeiten von Trump gestanden ist, in der Ausgabe vom Evolve Magazin, auch darum gegangen, innere Dimensionen, innere menschliche, ich sage mal, Welten mit der doch sehr turbulenten Zeit, in der wir leben, politisch, sozial, global, so miteinander in Verbindung zu bringen, weil wir denken, erstens, wir brauchen gemeinsam ein neues Engagement für die Welt. Die Welt, wie sie gerade ist, braucht uns. Ich glaube, viele mehr als sonst Menschen würden uns hier zustimmen. Es braucht unser aktives sich einbringen, mit dieser Welt Schritte zu machen, die erstens vor den großen Gefahren, die wir auch gerade stehen, hier Alternativen entwickeln können und andererseits auch Perspektiven entwickeln, die sozial neue Wege einschreiten, die kulturell neue Wege einschreiten. Wir sind ja offensichtlich in einer Zeit des Umbruchs. Eine Zeit des Umbruchs ist immer oder meistens auch eine Zeit, in der sich Menschen anfangen, politisch-sozial zu engagieren. Und was ich spannend fand, eigentlich seit meiner Jugend, Menschen, die sich interessieren, wie Menschsein auf einer anderen Weise möglich ist, gehen oft zwei verschiedene getrennte Wege. Ich habe immer Freunde gehabt, die politisch-sozial engagiert waren, die entweder sich in der AKW-Bewegung engagiert haben in meiner Jugend, in der Anti-AKW-Bewegung, die sich für die dritte Welt engagiert haben, die sich für soziale Gerechtigkeit eingesetzt haben. Menschen, die in das Soziale hineingegangen sind und dort versucht haben, Welt zu verändern. Und dann gab es eben auch Freunde, die haben meditiert, die haben Psychotherapie gemacht, die haben dieses und jenes gemacht, haben innere Welten angesehen, aber eigentlich aus einem gemeinsamen Impuls heraus, der aber oft in dieser Gemeinsamkeit nicht gesehen wurde. Es gibt eine mir sehr liebe, sehr wichtige, sehr bedeutende spirituelle Lehrerin, die meines Erachtens völlig unberechtigterweise nicht so bekannt ist. Das ist die mittlerweile verstorbene Vimala Thakkar. Ich nehme an, dass du sie kennst. Die eine Schülerin von Krishnamurti war, soweit ich weiß, der einzige Mensch, wo der Krishnamurti gesagt hat, dass sie lehrend auftreten soll, die auch in Indien sehr engagiert war in der Landreformbewegung von Gandhi inspiriert und die ganz radikal gesagt hat, Revolution funktioniert nur, wenn sie eine innere und eine äußere zugleich ist. Und das aus einer tiefen, natürlich von Krishnamurti und vom indischen Hintergrund geprägten spirituellen Sichtweise. Das sind Dinge, die so eher die Ausnahme sind. Gleichzeitig gibt es, würde ich sagen, seit einigen Jahren eine Tendenz, in Amerika sehr wahrnehmbar, auch bei uns, von Menschen, die über neue gesellschaftliche Möglichkeiten nachdenken, selber viel meditiert haben, selber viel innere Arbeit gemacht haben und anders in diesen Aktivismus reingehen. Charles Eisenstein, ich habe das in der Einladung zu unserer Sendung kurz benannt, Charles Eisenstein, ein Autor, den man ja mittlerweile doch kennt, ein junger, ich glaube, er ist so 38, 40 Jahre, amerikanischer Autor, der mittlerweile aber schon einige Bücher geschrieben hat und weltweit sich einen Namen gemacht hat, spricht durchaus auch von diesen Sacred Activism. Welche Formen von Sacred Activism kennst du? Was spricht dich an? Wo denkst du, das sind Formen eines neuen Aktivismus, die wir uns einmal näher anschauen sollten? Und was ist spannend an denen?
Ich hole jetzt noch mal gerade ein bisschen weiter aus, weil du diesen Gegensatz in deinem Freundeskreis früher erwähnt hast. Und bei mir ist es anders gewesen in gewisser Hinsicht. Ich bin aufgewachsen im Prinzip mit einer Art von Sacred Activism seit Kindergartenalter. Und zwar hatten meine Eltern eine Jugendfreundin, die Ordensschwester wurde, katholisch, nach Guatemala ging und dort aktiv wurde in der Entwicklungshilfe. Und Guatemala, du bist ja auch schon da gewesen, hat ja Jahrzehnte des Bürgerkrieges, könnte man sagen, oder das, also eine gewaltsame Geschichte, wo gerade auch die Religiösen aus dem Ausland eine wichtige Rolle drin gespielt haben. Und die haben sich sehr engagiert sozial und das aufgrund ihres Glaubens und ihrem Einsatz dafür. Und haben sich wirklich Gefahren ausgesetzt. Also ich habe welche gekannt, die ums Leben gekommen sind. Und diese Freundin meiner Eltern, Nenntante, hat sich immer so, ich sag mal, in der Mitte bewegt, wo sie nicht dann, ja, also sie hat es überlebt, sie lebt noch. Aber dadurch war für mich das sehr früh verbunden. Und ich habe schon im Kindergartenalter so sozusagen mitgemacht bei Aktionen, wo es dann darum ging, Gelder zu sammeln und so. Mhm. Also dieses Konzept ist für mich sozusagen immer da gewesen, dass das in eine Verbindung ist. Und nun ist das natürlich nicht unbedingt auf der Stufe, wo wir jetzt ansetzen möchten, wenn wir jetzt von Sacred Activism sprechen. Und dennoch ist es für mich kennzeichnend, weil, das weiß ja auch, ich bin ja auch sehr im Anthroposophischen zu Hause und verankert. Und da ist es ja eigentlich auch genau genommen so, dass doch vieles von dem, was einfach wirklich da ist an Projekten, an Umsetzungen, ob das im Bankwesen ist, ob das die Waldorfschulen sind, Heilpädagogik, biodynamische Landwirtschaft, ist alles entstanden aus der Ansicht, dass es nicht darum geht, dass es ein Entweder-Oder ist, dass ich mich politisch-sozial engagiere oder meditiere, sondern dass es zusammengehört und dass es wirklich ein dynamisches Miteinander ist. Und Steiner ist sogar politisch wirklich aktiv gewesen vor dem Ersten Weltkrieg, währenddessen und so weiter. Und insofern ist es auch da für mich eine Art Selbstverständlichkeit. Und ich sehe dann natürlich die Schwierigkeiten, die da auch auftreten und aufgetreten sind, dass die Gefahr da ist, dass es abgekoppelt wird, dass es nicht mehr in dieser Einheit bleibt und dass man tradiert und es nicht mehr befruchtet wird aus dieser Quelle heraus. Was aber nicht für alle gilt. Also es sind durchaus viele Menschen, die nach wie vor beides im Gleichgewicht halten. Mhm. Insofern ist es für mich als Begriff vielleicht heutzutage neu, aber nicht wirklich als Grundgedanke. Und auch diese Schülerin von Krishnamurti steht für mich auch nicht isoliert. Also auch in anderen Traditionen hat es Vergleichbares schon auch immer gegeben, nur vielleicht nicht immer so bekannt oder sichtbar für uns. Und dennoch, glaube ich, sind wir nochmal an einem anderen Punkt heutzutage, wo wir einfach auch das ganze integrale Denken und so mit reinnehmen können, eine weitere Perspektive haben können auf die Probleme, die es auch gibt, die globale Probleme auch sind. Und das ist, glaube ich, mit auch das Neue, dass wir da sehen, es geht sowohl um Lokales wie um Globales. Und also da würde ich sagen, da wird es dann wirklich neu, im Zusammenbringen dessen.
Ja. Da würde ich auch gern nachfragen wollen, wenn du sagst, wir sind heute da irgendwie auf einem neuen Punkt. Hast du auch eine Vorstellung, was dieser neue Punkt ist? Wie zeigt sich der? Wie stellt sich der dar?
Ja, also wenn ich jetzt sage, dieses lokal denken, global denken, lokal handeln, ist das auch schon nicht ganz so neu. Ja. Und dennoch, glaube ich, geht es in diese Richtung und geht es jetzt darum, das wirklich in diese Verbindung zu bringen mit dem, was wir an spiritueller Erfahrung haben, an Fähigkeiten, die, ich sag mal, in Entwicklung sind und wo eigentlich, ja, also ich denke auch dieser Aspekt, wo immer mehr Menschen darauf schauen, dass die Dinge nicht nur ursächlich zu verstehen sind, sondern dass wir über Felder sprechen, dass es zeitgleich Dinge gibt, dass wir nur diese Verdichtung der Zeit haben, dass wenn an einer Stelle auf der Welt irgendwas ausprobiert, umgesetzt wird, es unter Umständen in kurzer Zeit danach woanders auftritt, ohne dass sozusagen wirklich in einem Austausch gewesen ist auf diese sichtbare Ebene. Ich glaube, all das ist ein Stück weit neu.
Etwas, das heute heutzutage neu ist, oder das ich zumindest als neu empfinde, ist, dass es gibt ja eine neue Welle des Aktivismus. Es gibt auch in Deutschland Untersuchungen, die sagen, dass die Jugendlichen an den Universitäten zur politischsten Generation seit den 60er Jahren gehören. Da ist etwas wirklich im Umbruch, weil zumindest seit den 80er Jahren hat sich das ja eigentlich eher verflacht, und 80er, 90er Jahren und die die Nullerjahre des neuen Jahrtausends waren ja eher davon geprägt, dass junge Menschen eigentlich nicht ein gesellschaftliches Engagement zentral in ihr Leben gesetzt haben, wie es in den 70er Jahren noch sehr üblich war. Also das ist eine neue Welle des, was man Aktivismus nennen kann. Und gleichzeitig gibt es eine breite Diskussion, dass Aktivismus eigentlich Teil des Problems ist. Dass Aktivismus, so wie wir ihn kennen, nicht mehr funktioniert. Und ein Teil dieser Kritik am Aktivismus, die von den Aktivisten kommen, besteht darin, dass die üblichen Schemen, in denen Aktivismus gedacht wird, wir, die Herren Prinzipien des Humanismus, wie auch immer diese eigene Position verstanden und definiert wird auf der einen Seite und die bösen, schlechten oder vielleicht auch weniger moralisch, aber doch kritisch beleuchteten Strukturen des Systems, der Wirtschaft, des Kapitals, der Banken, der Profitlogik, wie auch immer man jetzt dieses andere setzt, dass diese Trennung, die dann eine Logik des Protestes, eine Logik des wir müssen uns gegen diese anderen richten, dass das Teil des Problems ist und dass man insofern Aktivismus neu anders ansehen muss, neu anders denken muss, weil diese Form des Aktivismus, wie er so der typische 68er Aktivismus ist, eigentlich das Problem befeuert und nicht wirklich in der Lage ist, es aufzulösen. Frage, siehst du das auch so? Würdest du diese Einschätzung teilen? Und wenn ja, worauf zieht diese Kritik, diese Analyse ab?
Ja, also ich teile das und ich sehe da tatsächlich ein Problem und auch, also so, dass man sagen kann, es wird eigentlich im Moment wieder sehr sichtbar, dass wir in der Gefahr sind, dass es sich an vielen Stellen polarisiert. Und dass diese Polarisierung letztendlich immer eine sehr große Gefahr in sich birgt. Und in dem Moment, wo ich das Gegenüber als Feind habe, brauche ich nicht mehr bei mir schauen. Also man kann eigentlich Schattenarbeit im Kleinen ist genau das Gleiche. Wenn ich nur sozusagen die Schwierigkeiten beim anderen sehe, dann brauche ich nicht mehr bei mir gucken. Und insofern passiert da Ähnliches, dass ich das, ja, die Trennung verstärke, die Polarisierung vergrößere, die Positionen sich verhärten. Ja, also sehe ich als ein Problem. Und da, denke ich, ist dann auch tatsächlich eine andere Haltung. Und da kommt es für mich wieder zurück zu diesem Sacred. Eine andere Haltung notwendig und wirklich im Sinne von wendet die Not ab, dass eine andere Haltung da sein kann, dass ich zwar Unterscheidungsvermögen habe, sehe, was geht nicht, was stimmt nicht, und dennoch das nicht in diesem Getrennten mache, sondern zum einen bei mir schauen kann, bei uns, wenn es im Kollektiven auch ist, und zugleich, indem ich quasi in einem Einheitsbewusstsein bleibe, auch ganz andere Türen offen lasse, wo Menschen sich bewegen können. Weil wenn ich polarisiere, verfestige ich und Bewegung wird gar nicht mehr möglich. Und dieses, ne, Opfertäter oder was auch immer, in dem Moment wird es wie festgespurt und der Täter kann nur noch Täter sein und wird nicht mehr Teil der Lösung. Mhm. Und da sehe ich wirklich eine Notwendigkeit, dass wir einfach aus dem anderen angebunden sein und auch mehr in uns die Dinge erstmal klären und sortieren, um anders mit dem, was außen ist, umgehen zu können.
Wenn ich an Aktivismus und an soziales Engagement denke und an soziales Engagement in großen gesellschaftlichen Krisen, kommt man natürlich nicht an den 20er und 30er Jahren vorbei, wie sich damals die Krise gezeigt hat, die ja starke Parallelen auch zur heute wahrnehmbaren Krise zeigt und wie die Gesellschaft in verschiedener Art und Weise darauf reagiert hat. Auch damals, mit großen Unterschieden, war es zum guten Teil eine Bankenkrise, die ja im Jahr 1929 auch zum großen Bankencrash geführt hat. Es gab damals im Gegensatz zu heute, das ist ein großer Unterschied, eine starke Dominanz des ideologischen Denkens. Ideologisches Denken insofern, dass Menschen geglaubt und gehofft haben, in großen ideologischen Denkgebilden, sei es das Denkgebilde, das klassische des Marxismus und all das in den verschiedenen Variationen des Marxismus, von sozialdemokratisch bis kommunistisch, hier wirklich ein Denkgebilde als Erlösungskontext, ich sag's mal so, wahrgenommen wurde, um zu verstehen, was hier überhaupt abging. Genauso auf der anderen Seite des Spektrums war eine Ideologie des Faschismus in seinen verschiedenen Varianten, die Hauptvarianten des Faschismus, die wir in Europa gekannt haben, ist eher der staatsorientierte Faschismus des Mussolini in Italien oder eher der völkisch orientierte Faschismus des Nationalsozialismus. Das waren starke ideologische Konstrukte und das meine ich jetzt durchaus nicht negativ, einfach mal, das sind Konstrukte, die man sich gebaut hat, die man in Büchern nachgelesen hat, die jeweils ein starkes Selbstverständnis gehabt haben, erstens, dass man die Antwort hat, dass der andere das Problem ist und dass man sich bis aufs Blut bekämpfen muss, sonst geht die Welt zugrunde. Und tragischerweise hat uns gerade das auch mit in die Katastrophe der 40er Jahre gebracht. Auch die Konfrontation, die wir von unserer Generation noch bis in die späten 80er Jahre mitbekommen haben, freie Marktwirtschaft, die Freiheit des Westens auf der einen Seite und in verschiedenen Varianten noch immer zuerst soziale, sozialistische, auch marxistisch geprägte Ideologievorstellungen, dann auch neu dazukommend Vorstellungen geprägt von der Ökologiebewegung und von der Frauenbewegung, aber stark auch in, ich würde es so formulieren, diesen ideologischen Denkzusammenhängen. Die heutige, auch junge Generation erlebe ich viel, viel weniger ideologisch denkend, viel mehr im Guten und im Schlechten bruchstückhaft, improvisierend, aber auch versuchen, das Ganze nicht auseinanderfallen zu lassen. Ist das ein Bild, mit dem du was anfangen kannst, wo du auch das Gefühl hast, da sind wir heute irgendwo anders?
Also, ja, ich denke teils. Mhm. Also da müsste ich im Prinzip ein bisschen länger drüber nachdenken. Ich denke, dieses Bruchstückhafte ist ein Wort, was schon passt, dieses Improvisierende, dieses Zusammenpuzzeln. Also es ist kein einheitliches ideologisches Bild da bei den allermeisten, aber es ist auch vieles unreflektiert und durch die Schnelllebigkeit, glaube ich, auch schwer zu erfassen und einzuordnen. Und gerade diese Schnelle macht es auch, finde ich, herausfordernd, weil wenn man zum Beispiel jetzt schaut, wie im Moment in wirklich auch sehr kurzer Zeit der Blick auf Eliten, mhm, ob das in den USA oder gerade hier in Deutschland ist, mhm, und was damit verbunden wird und wie da Mechanismus in Gang kommt, wo Eliten die sind, die anders denken als ich, mhm, so. Also wo es nicht mehr das Klassische, wo komme ich her oder sonst was ist, sondern eigentlich ist als ein Wort wird, was zu Waffe wird und womit Kampf geführt wird. Und das passiert irgendwie für mein Gefühl an vielen Stellen, dass da eigentlich unterschwellig dann doch alte ideologische Dinge oder Mechanismen, die in den Ideologien eine Rolle spielen oder spielten, wie so sich reinschleichen. Und es dadurch teilweise sehr schwierig wird, auch mit diesen großen Bewegungen umzugehen. Also ich kann zum einen zum Beispiel in den ganzen Protesten in den USA durchaus was sehr Positives sehen, dass da Menschen sozusagen aufstehen, und zugleich sehe ich da auch wirklich so Gefahren drin, weil Massen werden auch ja leicht manipulierbar und leicht auch so, dass man in der Masse eigentlich wie nicht mehr ganz wach und klar denkt. So. Und insofern würde ich das nicht ganz so unterschreiben, dass es nun so ganz anders ist heutzutage. Es ist nicht mehr dieses Klare, ich kann das nicht mehr im Buch sozusagen nachlesen und ne, Marxismus und so und so und das sind die Begriffe und das wird passieren. Also das ist es nicht, aber Unterströmungen sind da für mich und es ist für mich zum Beispiel jetzt zum ersten Mal nachvollziehbar, was in Kambodscha mit Pol Pot oder unter Pol Pot passiert ist, ne, dass man diese ganzen, also es reicht ein Fahrrad zu haben oder eine Brille aufzuhaben, um umgebracht zu werden und sozusagen dieses, was sich gegen diese Eliten und der Schullehrer war schon Elite, richtete. Also das sind sehr, also die werden ideologisch oder wurden da ideologisch aufgegriffen, aber da ist was anderes noch am Werke so. Und ich, also ja, soweit für mich.
Nicht, hast du auch wahrscheinlich vollkommen recht und vielleicht habe ich es auch zu positiv gezeichnet, weil ich würde nach wie vor sagen, dass diese großen ideologischen Gebäude momentan nicht mehr so stehen, wie sie früher gestanden sind. Was trotzdem steht, und das ist das, was du ansprichst, sind die verhärtete tiefe Urteile, die bis zu tiefen Hass, Gegensätzlichkeiten momentan sich zeigen. Und eine Ideologie, muss man ja auch dazu sagen, ist momentan auch eine sehr starke Ideologie. Das ist der Islamismus. Das ist ideologisch. Das ist eigentlich klassisch ideologisch, wie wir sie kennen. Also diese Ideologie ist momentan eine geschichtsmächtige Ideologie. Was momentan mehr en vogue ist, sind alle Formen von Verschwörungstheorien und von gegenseitigen Schuldzuweisungen im Sinne von, dass hier einfach Verschwörungszusammenhänge da sind, die teilweise sehr krude, nicht jetzt in großen Denkzusammenhängen, nicht in großen eben Gesellschaftsentwürfen, aber doch in massiven Feindwahrnehmungen sich gerade entstehen und die gerade in Amerika mit Trump, aber auch wahrnehmbar, muss man auch sagen, dass auf der anderen Seite die in der Bernie Sanders Wahlbewegung es eine militante Linke gab, die ganz anders als die Trump-Anhänger, aber mit einer gleich tiefen Ressentiment und Wut-Orientierung gesellschaftlich agieren. Also es ist bei Weitem nicht so, dass die Dinge jetzt alle besser sind, weil das Ideologische nicht so vorlagernd ist. Es ist anders und es gibt Stimmen, die sagen, wenn wir uns in diese Gegensätzlichkeiten weiter hinein hochschaukeln, gießen wir Öl ins Feuer, machen wir etwas, was uns keine Lösung näher bringt, sondern dass wir uns eigentlich hier noch zusätzlich uns den Abgrund nähern, weil das eine Konfrontation in die Gesellschaft reinbringt, die uns auch in den Abgrund reißen kann. Was in Europa momentan ähnlich wie in den 30er Jahren wahrnehmbar ist, ist ja der Rückzug in das Ethische, also in das Nationale, in das Vertraute der meiner Herkunftskultur, also dieser Rückzug, den wir von Le Pen bis Ungarn, bis auch AfD, Pegida in Deutschland wahrnehmen, all das ist der Fall. Ist das, was du mit Sacred Activism hier ansprichst, nicht etwas, wo du meinst, es gibt und es braucht hier eine Wahrnehmung, dass all diese Widersprüchlichkeiten, mit denen wir gerade umgehen müssen, anders wahrgenommen werden, wenn sie aus einer tiefen, letztendlich spirituellen Wahrnehmung von Verbundenheit gesehen werden?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das sind jetzt gerade so zwei Ebenen, die ich da drin sehe. Das eine, einfach zu sehen, was ist der Unterschied, wenn ich in meinem Handeln aus dieser Anbindung an das, was mir heilig ist, um es jetzt nochmal auf diese Begrifflichkeit zu bringen, und damit aber auch in der Verbundenheit zu dem, was heil ist, ob das Natur ist, ob das Übersinnliches ist, ob das die Liebe im Mitmenschlichen ist. Also wenn ich aus dem heraus handle, komme ich ja zu anderen Handlungen, als wenn ich aus Wut oder aus Ressentiment handle. Das ist eigentlich offensichtlich. Und das heißt aber auch, dass ich diesen Raum in mir halten kann oder halt, dass es notwendig ist, dass ich den halten kann, dass ich diese innere Verbindung halten kann. Und da sehe ich eine Notwendigkeit, auch sich gegenseitig zu unterstützen, weil er ist schon gefährdet. Und dann das andere, was du ansprachst, diese tiefere Wahrnehmung zu haben, da ist für mich dieser Begriff auch aus dem Englischen dieses Holding Space. Also wenn ich das so halten kann, dass ich innerlich in diesem Zeugenbewusstsein, in dem Wahrnehmen bleiben kann, aber jetzt auch nicht ein abgeklärtes Zeugenbewusstsein, wo ich eigentlich in eine Dissoziation gehe, sondern wo ich im Herzen bleibe, dann kann ich tatsächlich diesen ganzen Schmerz, diese ganze Wut, diese ganze Spannung sehen und irgendwie halten, im Sinne nicht von aushalten, sondern dass sie da sind, dass ich sie sehe. Und ich glaube, auch darin liegt schon eine Qualität, dass ich sozusagen nicht in dieses Gegen gehe und in dieses mich entscheiden müssen und jetzt stelle ich mich auf die Position und dann bin ich gegen den anderen und das ist jetzt mein Feind, das ist der oder das, was ich zu bekämpfen habe, sondern dass ich dieses Gesamte halten kann, dennoch nicht handlungsunfähig werde, also schon entscheiden kann, wofür ich mich einsetze und dennoch eigentlich in der Liebe das Gesamte halten kann. Und das ist ein hoher Anspruch, weil gerade das, womit wir konfrontiert werden, und man muss gar nicht auf Verschwörungstheorien gucken, also das, was einfach offensichtlich passiert in der Welt, ist schrecklich genug. Da muss ich nicht auch sonst was mir dazu denken. Also da ist genug Schmerzhaftes, wo es mir schwerfallen kann, das in einem liebevollen Zeugenbewusstsein zu halten.
Wir beide machen ja eine Arbeit, die große Ähnlichkeiten hat, also wo es viele Überschneidungen gibt, die ich vor allem als Dialogarbeit verstehe. Die Arbeit, die du machst, ist Circles of Wisdom, also Weisheitskreise. Für mich steckt in dieser Art von Arbeit eigentlich auch der Kern dessen, was ich unter Sacred Activism verstehe und warum ich glaube, dass er wichtig und dass er wirklich eine Antwort sein kann. Und Lass es mich in einem kleinen Beispiel veranschaulichen. Jetzt nicht im gesellschaftlichen Kontext, sondern nur im Kontext eines Gruppengeschehens, wo man miteinander im Gespräch ist und miteinander vielleicht durch schwierige Widersprüche, Gegensätzlichkeiten, Emotionen gehen kann, weil man in etwas ist, wo man unterschiedlicher Ansicht ist, wo man das Gefühl hat, der andere ist im Unrecht, man selber ist im Recht. All das sieht anders aus, wenn neben der Wahrnehmung aller unserer Gegensätze, alles, was du machst, ist völlig falsch und ich sehe das so, wahrnehmbar ist, dass ohne diese Gegensätze zu verleugnen, wir jetzt in welcher Gegenwart auch immer, aber in dieser Gegenwart, in der wir sind, in etwas zusammen sind, das einerseits diese Dimension hat, wo das Wort sacred, heilig zutreffend ist. Also ich versuche das wirklich so vorsichtig zu formulieren und jetzt nicht irgendwie auch überkommene Vorstellungen damit zu wecken. Einfach, jeder kann sich vorstellen, dass es einen Unterschied macht, wenn man eine Situation, welches hier noch immer ist, zum Beispiel Situation, in der wir gerade sprechen, einfach wahrnimmt als ein Gespräch, das einfach ein profanes Gespräch ist, oder wahrnimmt, dass eigentlich selbst in dieser Begegnung, wie in jeder anderen Begegnung, eine Dimension da ist, der ich den Begriff heilig nicht vorenthalten kann. In dem Augenblick, in dem ich das wahrnehme, wirklich authentisch wahrnehme, fange ich anders an, mit den Gegensätzen umzugehen. Ich bin vielleicht noch immer völlig anderer Meinung als du. Ich bin vielleicht noch immer der Meinung, dass was du machst, daneben gefährlich, wie auch immer ist. Aber da ist etwas in unserem Begegnungsraum, das, weil es diese heilige Dimension auch mit umfasst, nicht verletzt werden darf. Das heißt, die Gegensätze, die sich zwischen uns vielleicht entwickeln, werden im Kontext dieser Tiefe der menschlichen Existenz oder vielleicht der Existenz als Ganzes wahrgenommen. Und ich fange an, dich und all die Dinge, die schwierig sind, anders zu sehen. Die andere Seite dessen ist auch, dass so ein Begegnungsfeld in einem Gespräch, in einem Dialog immer als etwas Lebendiges Ganzes gesehen werden kann, das wirklich eine Lebendigkeit hat, die gefördert, entwickelt, entfaltet werden kann oder die man auch zerstören kann. Und allein die Achtsamkeit auf diese zwei Faktoren, dass da etwas in jeder Begegnung, mit Begegnung meine ich zwischenmenschliche Begegnungen, aber auch die Begegnung mit der Erde, mit der Natur, mit unseren Ressourcen, jede Begegnung, diese tiefe Dimension mit einschließt und diese Dimension von Lebendigkeit mit einschließt. Das heißt, in der Art und Weise, in der wir das Teil unserer Begegnung, uns auch unseres Konflikts sein lassen, präsent sein lassen, gehe ich mit diesem Konflikt anders um. Das ist etwas, das in Gruppengesprächen wahrnehmbar ist und Gruppengespräche ziehe ich deswegen heran, weil es dazu unmittelbar wahrnehmbar ist. Einfach zu sehen, wenn das da ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir uns nicht die Schädel einschlagen, sondern dass wir irgendwie Respekt davor haben, was ich versucht habe anzusprechen. Aber, und das ist der Punkt, das ist nicht nur zutreffend für Kleingruppen, das ist auch zutreffend für die Begegnung, die wir als Menschheit insgesamt auf diesem Flecken des Kosmos namens Erde gerade haben. Auch diese Begegnung hat diese Dimensionen. Und wenn wir anfangen, auf diese tiefen Dimensionen, auf diese subtilen Dimensionen zu achten, gehen wir anders mit unseren Problemen um. Ist das vielleicht etwas, was diesen Sacred Dimension von Sacred Activism ausmachen kann?
Ja, absolut. Und was ich inzwischen beglückend finde, mir das klar zu machen, ist, dass, ne, das ist schön, wenn man das in einem Kreis machen kann, wo alle darum bemüht sind. Das kostbar, wunderbar, keine Frage. Mhm. Aber es funktioniert bis zu einem gewissen Grad, auch wenn der andere es nicht macht oder nicht darum weiß, was möglich mhm. ist, hat es trotzdem eine Wirkung. Und insofern ist sozusagen jeder, der auf den Geschmack kommt und das in einem Kreis mal erfahren kann und damit auch das auf eine Art festigen kann, auch ein Multiplikator, weil wenn ich damit auch einfach durch die Welt gehe, mit dem Wissen, dass ich was ändern kann, mhm. durch meine innere Haltung, durch das Wissen um diese Lebendigkeit, diese Tiefendimension, dieses Bewusstsein in mir aufrechtzuerhalten des ganz großen Kontextes, was dann eigentlich mit einem Staunen eigentlich über das, was Leben und Kosmos und Welt und Mensch überhaupt ist, dass das eigentlich was ändert und was ermöglicht in der Begegnung, in der kleinsten, schlichtsten, einfachsten Begegnung schon, ändert sich da was und wird was anders möglich. Und das, ja, das finde ich sehr hilfreich, sich das klar zu machen, dass das wirklich möglich ist, weil wir können nicht einfach nur immer in den Kreisen zusammensitzen, die das kennen und schätzen. Und ja, also ich glaube, dass es wirklich an der Stelle, finde ich sehr schön beschrieben, ne, davon ja eine tiefen Dimension zu sprechen, diese Lebendigkeit. Und für mich gehört wirklich dieses Staunen, dieses, ja, Staunen ist für mich das beste Wort an der Stelle. Wenn ich wirklich in dieses Bewusstsein hineingehe, dann ist es wirklich diese Dankbarkeit, dieses Staunen für alles, was ist, was manifest ist. Und daraus entsteht einfach auch was. Und das ist für mich auch schon eigentlich Aktivism, weil das ist nicht eine große Aktion und nicht Internet und was weiß ich, sondern das ist tagtäglich in jedem Moment und wirkt. Mhm.
Es ist tagtäglich in jedem Moment. Es betrifft Kleinsituationen wie die Begegnung 1:1, wie die Begegnung, die wir zwei gerade haben. Es betrifft aber auch die Art und Weise, wie wir die Strukturen unserer Begegnung aufbauen. Also wie wir denken, wie können wir unsere Gegensätze gemeinsam halten. Lass mich ein konkretes, großes, naheliegendes Beispiel bringen. Ganz einfach, Deutschland 2017. Wo wir gerade stehen, ich sage einfach nur ein paar willkürliche Stichworte. Ich sage ungelöste Bankenkrise. Ich sage eine Flüchtlingskrise und Mobilität der Armut, die all die Dimensionen des Verhältnisses von Europa und dem globalen Süden mit aufwirft, aber auch die Ängste der Bevölkerung hier, vor allem der benachteiligten Bevölkerung hier, dass hier neue Armut ins Land nachrückt und sozusagen einen Konkurrenzkampf der Armut eröffnet. Die Angst, dass Identitäten verloren gehen, dass, weil auf einmal 1 Million, 2 Millionen Menschen Teil unseres Kulturkreises werden, die aus ganz anderen Kulturkreisen kommen, noch so als ein Kulturkreis, der völlig außen vom Kriegsgeschehen zerrüttet ist, die in Teilen der deutschen oder der europäischen Bevölkerung tiefe Ängste auslösen, die sie auch in alte, angstvolle, bis zu faschistische Denkmuster rutschen lassen. All das kann man betrachten, einfach unter diesen Perspektiven, die einen haben Recht, die anderen haben Unrecht und man muss jetzt das Richtige durchsetzen. Oder man kann sie auch unter dieser Perspektive setzen, dass wir gemeinsam in einem Lebensraum sind, in dem wir uns begegnen müssen, wo die Ängste auch derjenigen, die hier die Dinge sehr anders sehen als ich zum Beispiel bezüglich der Flüchtlingskrise, ich deren Ängste wahrnehmen muss und ich darüber nachdenken muss, wie können wir sozusagen diesen dialogischen Raum im Gesellschaftlichen halten, sodass wir gemeinsam, keiner von uns weiß die Antwort, wie wir mit diesen Krisen gerade umgehen, aber eine der entscheidendsten Voraussetzungen, damit umzugehen, ist, dass wir nicht als Gesellschaft auseinanderfallen und übereinander herfallen. Menschen, die eine Wahrnehmung von diesem Raum haben, dass auch so ein großer Raum wie eine Gesellschaft, wie die deutsche Gesellschaft letztendlich eine Tiefendimension hat, die auch eine Heiligkeit in Anspruch nehmen kann. Und dass auch hier ein lebendiges Ganzes da ist, das verletzt werden kann oder dass, wenn man mit Umsicht, mit Weisheit, mit Liebe, aber auch mit großer Intelligenz und einem analytischen Verstand die Dinge anders versucht zu setzen, wir wahrscheinlich Antworten darauf finden, dass das Umgangsformen sind, wo es nicht mehr darum geht, welches politische Programm allein die richtige Antwort ist, sondern wie wir eine Kultur des Miteinanders entwickeln, die diesen Begegnungscharakter, diesen subtilen Charakter, dass das ein Feld, ein lebendiges Feld der Begegnung, selbst im Gesellschaftlichen ist, erstens mal wahrnimmt und nicht vergegenständlich zu die bösen anderen oder die böse Ideologie und mein Recht haben, sondern ein Wahrnehmen dieses fluiden Ganzen, in dem wir uns hier begegnen, das Angst macht, aber das aushaltbar ist. Und in dem Maße, in dem das gelingt, solche Strukturen des Aushaltens, des Verständigens, des Wertschätzens der Begegnung und der Lebendigkeit da ist, entstehen Möglichkeiten von Lösung. Das ist eine andere Form, mit Aktivismus umzugehen. Das hat sehr viel mit dem zu tun, was wir heute jetzt mit diesem Label Sacred Activism beschrieben haben. Willst du das auch so sehen?
Ja, auf jeden Fall. Und zugleich sozusagen auch da diese Frage, ja und wie jetzt, ne? Wie machen wir das? Mhm. Weil die Tendenz, dass man sich in den eigenen Kreisen bewegt, ist nun mal sehr groß. Und die Wahrnehmung, mal gerade beim Einkaufen oder sonst wie in irgendwelchen alltäglichen Situationen, ist ja noch nicht die Wahrnehmung, die es braucht. Mhm. Und die Formen, die uns geläufig sind oder nahe liegen, im Sinne von Zusammenkommen, Wahrnehmen, Austausch, sind nicht unbedingt die, die woanders gepflegt werden. Und das finde ich recht spannend und herausfordernd, zu schauen, wo entstehen diese Situationen und wie werden die, ja, wie, erstens schon mal wirklich, wie entstehen sie? Also ich habe ja die Situation mitbekommen, wo eine Frau aus London feststellte nach dem Brexit, sie kennt niemanden, der dafür gestimmt hat. Und das kann nicht angehen. Und hat dann ein Listening-Café organisiert, um gezielt wirklich Menschen ins Gespräch zu bringen, die da unterschiedlich abgestimmt haben.
Und darf ich dich konkret ansprechen? Einfach eine konkrete Situation, die unmittelbar in deiner Nähe passiert ist. Ihr habt in Witten eine Flüchtlingsunterkunft finanziert und hergerichtet. Diese Flüchtlingsunterkunft ist, bevor sie noch bezogen wurde, abgefackelt worden. Da ist all das, was wir jetzt so schön auf unsere Art und Weise versuchen zu besprechen, sehr, sehr handfest aufeinander geknallt. Mhm. Wie geht man mit solchen Situationen um?
Ja, erstmal die Angst, der Schrecken und sonst was wahrzunehmen, weil das geht tief. Ne? Das ist ja wirklich was unter die Haut geht. Und wo, ich glaube, das, was wir vorhin auch sagten, das überhaupt halten zu können, erstmal gefragt ist und auch da in sich zu beobachten. Also ich habe gemerkt, ich bin mindestens 3 Tage lang über die Straße gegangen und habe jeden anders angeguckt, als ich ihn normalerweise angucke. Mhm. Und mit der Frage, wer bist du, was machst du, wie denkst du, ohne die Fragen zu stellen. Und was dann halt damals sehr beglückend war, dass doch sehr viel Anteilnahme da war aus der Umgebung, aus der Nachbarschaft und auch ja, der Aufruf, der Wille, neu aufzubauen und das nicht einfach so zu lassen. Und daraus entstand dann eine Initiative, die hat sich dann auch groß auf die Fahne geschrieben, wir bringen das auch ins Gespräch, auch in der Stadt und so, da ist viel passiert. Aber nach wie vor steht noch kein neues Gebäude. Wir haben Architekten, die engagiert sind in dieser Bauhütte und große Pläne. Und zugleich kann man da Studien treiben, wie die Dinge schwerfällig werden. Und gerade auch dieses wirklich im Austausch sein hat es immer wieder gegeben.
Welche Formen hat das angenommen, dieses im Austausch?
Also teilweise wirklich, wo in der Öffentlichkeit, wenn, was weiß ich, ein Stadtfest war oder so, dann war ein Stand, wo dann informiert wurde, wo irgendwann hatten sie so kleine Holzplättchen, was war das genau, ich weiß es gerade nicht mehr, so ein, was man dann kaufen konnte. Aber es ging dann viel, um einfach wirklich ins Gespräch zu kommen und aufzuzeigen, was ist da passiert und warum kann man das nicht einfach so dabei belassen und ja, also wirklich dieses Gespräch suchen, hören, schauen, was denken Menschen, wie sehen sie das? Und vieles läuft dann trotzdem auf Wegen, wo man nicht wirklich im Gespräch ist, ne? Wo dann, was weiß ich, ein Zeitungsartikel und dann kommen halt Kommentare unter dem Zeitungsartikel im Internet. Und das würde ich nicht unter Dialog dann verstehen. Und auch die Nachbarschaft. Wir haben da Nachbarschaftstreffen gehabt am Anfang, ich glaube jeden Monat, Sonntagvormittag, wo dann einfach Fragen gestellt werden konnten, wo wir auch zwischendrin Flüchtlinge da hatten, wo einfach ganz verschiedene Menschen, die einfach sich angesprochen fühlten, auftauchten. Und das war schön. Das war wirklich... ja, da entstand ein Gefühl von Verbundenheit. Das war ja ein Wort, was du vorhin auch benutzt hast. Und dennoch bin ich jetzt im Moment sehr gespannt. Also so, ist jetzt schon fast intern, soweit ich weiß, bin ja nicht in der Gruppe drin, ist da ein Moment, so ein Besinnungsmoment, wo die noch in der Gruppe drin sind, auf schauen, wie ist das eigentlich mit Aktivismus und woraus ist das jetzt eigentlich entstanden? Warum machen wir das jetzt eigentlich? Wie soll es weitergehen? Könnte es auch noch anders ausschauen? Und, ja, also diese Fragen sind da wohl jetzt auch nochmal aufgetaucht.
Ich meine, es ist ja auch allgemein gesehen offensichtlich, dass es nicht leicht ist, ja? Dass wir hier durch extreme Herausforderungen durchgehen. Aber wir sprechen ja gerade über nichts anderes. Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, durch diese Herausforderungen durchzugehen? Und wir haben die Verbundenheit angesprochen. Wir haben diese heilige Dimension angesprochen. Wir haben die Lebendigkeit angesprochen. All das überhaupt im Gewahrsein zu halten, braucht auch Aufmerksamkeit, Fokus, Lebenspraxis. Das heißt, wenn es nicht Menschen gibt, die diese Dimension auch bewusst kultivieren, werden diese Dimensionen auch nicht wahrgenommen werden. Und dann kommt das zum Zug, was du, glaube ich, am einen Punkt unseres Gesprächs auch mit der Schattenarbeit vielleicht mit angesprochen hast, ist nämlich, wie leicht es ist, und das ist dann ein Element dieses Schattenbildens, den anderen, wer auch immer dieser andere ist, zu verteufeln. Und die Verteufelung kann der Ausländer sein, die Verteufelung kann genauso der Faschist sein, wie auch immer. Aber dieser Prozess des Verteufelns ist ja schon der Prozess des Auseinanderfallens. Und die Räume, die es zu halten gilt, und das war ja, glaube ich, so, dass die große Klammer, die du gesetzt hast, dass es eigentlich darum geht, in diesem Secret Activism, oder ein wichtiger Aspekt davon, ein zentraler ist, gemeinsam Räume zu halten. Kann man da nicht sagen, dass ein zentraler Punkt dieses Räume halten ist, diese Dynamik des Verteufelns aufzubrechen, um hier neue kreative Möglichkeiten zu finden, die nicht buchstäblich darin landen, sich die Schädel einzuschlagen.
Ja. Ja, finde ich spannend, weil das ist eigentlich, wenn man das genau nimmt, so wie du es jetzt formuliert hast, da könnte man sehr genau nochmal ansetzen, wirklich, ne? Weil auch wirklich zu gucken, wie macht man das jetzt? Wo und wie setzt, also wo macht man das sichtbar? Wo übt man das? Wo macht man das zu einer Kulturtechnik, würde ich fast sagen.
Ja, ja.
Und auch dieses zu sehen, es fängt noch einen Moment früher fast an. Ne? Unsere Kultur der Debatten zum Beispiel hat die Neigung schon, das dauernd zu machen. Ne? Das ist noch nicht so dieses große Verteufeln, aber es ist nicht dieses Miteinander denken und reden, sondern oft ein Gegeneinander und ein Abwägen von Argumente. Aber wenn meins besser ist als deins, dann ist so dieses Spiel, was ja gern gespielt wird. Und ja.
Also und gleichzeitig ist die Falle ja auch auf der anderen Seite, ja. Also das eine, ich finde den Begriff ganz gut, weil es auf den Punkt bringt, diese Falle des Verteufelns. Notgedrungen im Schädel einschlagen, buchstäblich oder übertragen sind, landen muss. Das ist die Logik des Verteufelns. Die andere Falle ist natürlich auch die des Verharmlosens und des Händchenhaltens und zu tun, als hätten wir keine Probleme und keine Gegensätze. Das heißt, es braucht ja auch den analytischen Verstand zu sagen, was hier abgeht, ist vielleicht wirklich verabscheuenswürdig, zutiefst falsch, und man muss auch Stellung beziehen. Ja. Das heißt, man muss hier zwei Dinge, die völlig gegensätzlich sind, gleichzeitig machen. Das nur ansatzweise machen zu können, braucht, und da sind wir wieder beim Sacred Activism, das braucht seelische Reife und Tiefe, um diese Widersprüche überhaupt aushalten zu können, um irgendwie dadurch durchmanövrieren zu können. Ich rede ja gar nicht davon, perfekt durchzukommen, aber in einer Weise durchzukommen, dass dann vielleicht doch in aller Widersprüchlichkeit Lösungsperspektiven sich zeigen.
Ja. Und ich würde es fast noch mal ein bisschen komplizierter machen, weil ich kann auch noch mal sozusagen wie verschiedene Ebenen in meinem Bewusstsein halten. Also ich kann zum Beispiel sehen, das, was durch Trump passiert, an Aufwachen und Aufstehen ist auch da. Auch das ist ein Effekt von dem, dass er so agiert. Und das ist aber eine andere Ebene. Ich sage deswegen nicht, ach gut, dass es Trump gibt, weil jetzt stehen ein paar mehr Leute auf. Aber auch das kann ich sehen und halten in meinem Bewusstsein, dass das tatsächlich eine Dynamik ist, die in Gang gekommen ist. Zu gleicher Zeit klares Unterscheidungsvermögen, was er da veranstaltet, ist brandgefährlich. So, und das zusammenzuhalten ist, wie du sagst, das braucht schon ja Reife und Fassungsvermögen und auch, ich glaube, letztendlich tatsächlich auch mental sehr viel, um das überhaupt zu ordnen und unterscheiden zu können.
Mental sehr viel, muss man nicht dazu auch sagen, seelisch sehr viel?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Weil da kommen wir auf einen Punkt, und das ist vielleicht der zentrale Punkt dessen, was wir heute überhaupt versuchen miteinander zu besprechen, dass um gesellschaftlich handeln zu können, also handlungsfähig zu sein, jetzt rede ich von einer ganz profanen Ebene, wir eigentlich mit den Lektionen der Geschichte, wie wir sie kennen, um diese Kultivierung von seelischer Reife nicht mehr herum können. Das heißt, Aktivismus ohne Kultivierung dieser Innenseiten, des Verständnisses, und wir haben heute überhaupt nicht angeschnitten, was diese Innenseiten vielleicht sein können, da könnten wir ganze Sendungen damit füllen, würde ich aber heute eher auslassen, auch wenn wir schon am Ende unserer Sendezeit sind, aber weil es auch okay ist, sozusagen diesen einen Punkt herauszugreifen, den wir uns heute herausgegriffen haben, aber zu sehen, es braucht diese Kultivierung. Und wir haben kurz die Dialogarbeit als eine Kultivierungsform dessen angesprochen. Die verschiedensten Formen von Innenarbeit, von Psychotherapie bis Meditationsarbeit, all das gehört dazu, dass wir als Menschen in einer völlig anderen Reife diese Gegensätzlichkeiten aushalten können und dann auch einen klareren, ich sage es wieder vorsichtig, ich sage nicht klaren Blick, sondern einen klareren Blick haben, um hier Möglichkeiten und Perspektiven zu entwickeln, die uns als Ganzes, als Gesellschaft neue Entwicklungshorizonte erschließen. Jetzt sind wir schon wirklich über der Sendezeit. Fehlt von deiner Seite her noch ein Aspekt, den du hier in dieses Gespräch gerne einbringen möchtest, bevor wir hier ganz zum Schluss kommen?
Ach, ich könnte noch eine Stunde weiterreden.
Das auch?
Nee. Also ich glaube, wir haben sehr viel abgedeckt auf eine Art.
Ja.
Und zugleich ist es tatsächlich die Frage, auch zu Ausschau zu halten nach diesen konkreten Möglichkeiten und Ansätzen und Situationen und wie kann man die schaffen, wo entstehen sie, wo sind sie beispielhaft, wo scheitern sie. Das ist, glaube ich, schon alles auch nochmal wichtig, das im Blick zu nehmen, damit es bei den Ideen bleibt.
Nee, absolut. Weil ist auch interessant, wenn man dieses Gespräch anschaut, das wir gerade führen. Ja. Einerseits ist es, so nehme ich zumindest, war auch schmerzhaft zu sehen, wie wir nur einen ganz bestimmten Aspekt hier überhaupt beleuchten konnten. Und man es direkt aushalten muss, all die Aspekte, die hier noch reingehören, nicht anzusprechen. Aber andererseits auch zu sehen, dass es gerade darum geht, hier Stück für Stück zu beleuchten, was braucht es, dass wir als Menschen, aber ich sage auch als Bürger, als Weltbürger und Bürger dieses Landes uns einbringen, um Gesellschaft zu verändern. Ich sage auch in dieser klassischen Formulierung, um Gesellschaft zu verändern, weil es ja offensichtlich ist, dass wir in einer Zeit sind, die uns braucht, dass wir uns hier einbringen. Und ich hoffe auch, dass diese Sendung unter anderem ein Aufruf ist, sich einzubringen, aber auch sich in einer Art und Weise einzubringen, die diese seelischen Dimensionen nicht nur mit einbezieht, sondern zentral mit einbezieht. Ich glaube, ohne dem werden die Probleme noch herausfordernder, als sie sowieso schon sind.
Vielleicht noch ein Stichwort tatsächlich dazu. Diese seelische Reife, da ist wieder so dieser Aspekt auch innerer Arbeit und so weiter. Und da noch hinzuzufügen, es ist aber auch das, was stärkt und Kraft gibt und wie eine Quelle sein kann. Ne? Mhm. Ich glaube, das muss an der Stelle noch genannt sein, dass es wirklich auch das ist, was wir brauchen, um tatsächlich handeln zu können, das halten zu können, sehen zu können, uns da zurückzubinden an was anderes, an anderes Wissen, an eine andere inneren Frieden, Stille und so weiter.
Nee, danke, dass du den Aspekt auch reingebracht hast, das ist wirklich wichtig. Weil, und das ist dann wirklich die andere Seite auch davon, aus dem heraus die Kraft kommt, um das auch tun zu können, was wir hier ansprechen. Also das ist ja etwas, was trägt. Und das ist unter anderem auch das, was diese Sacred Dimension von Aktivisten hier mit einbringen kann, dass hier eine Dimension mit dabei sein darf, die auch seelisch trägt.
Genau.
Und Kraft gibt. Insofern, Gret, ich weiß, es war jetzt nur ein Splitter dessen, was hier anzusprechen gäbe, aber herzlichen Dank.
Ja, dir auch.
Und auch herzlichen Dank für unsere Zuhörer. Heute haben wir das Gespräch, wie Sie gesehen haben, wieder ohne Publikumsfragen auch durchgezogen. Aber ich glaube, es war einfach auch wichtig, dem Raum zu geben.